freue mich sehr, euch alle für diese schöne also Abschlussdebatte noch begrüßen zu können. In dieser Abschlussdebatte, sie ist überschrieben mit dem Titel Tradition für die Zukunft. Es werden sprechen Dieter Gavoda von der Universität in Kassel und auch Kleber Busato vom Indigenen Missionsrat. Der Indigenen Missionsrat CIMI ist einer der wichtigen und sehr alten Lobby Organisationen der Indigenen. Kleber Busato wird uns vor allem auch nochmal die aktuelle politische Situation und auch die aktuelle Situation im Zusammenhang der indigenen Fragen nahebringen. Danach wird Dieter Gavoda insbesondere nochmal auch also für das deutsche Publikum natürlich, das Thema der traditionellen Völker nochmal weiterführen und zu einem Abschluss bringen, die kollektive Identität nochmal ansprechen, Tradition und auch was bedeutet dieses Erstarken des Selbstwertgefühls und ein Weiterführen von Traditionen eigentlich. Ja, und damit, wir werden versuchen, ganz pünktlich zu sein. Das heißt, jeder wird 20 Minuten Redezeit haben. Dann haben wir noch 20 Minuten Zeit für eine oder zwei Fragerunden. Und ja, ich freue mich. Damit gebe ich Kleber Busato das Wort.
Bon dia.
Guten Morgen von meiner Seite. Also zunächst mal danke ich euch dafür, dass ihr uns eingeladen habt. COBRA, die Organisationen, die dem Runden Tisch Brasilien angeschlossen sind. Wir haben die Gelegenheit, mit euch über diese Themen nachzudenken, gemeinsam Schritte zu gehen, hin in die Zukunft, unsere Erfahrungen auszutauschen, sodass jeder seinen Beitrag leisten kann und wir gemeinsam ein Stück vorankommen. Wenig Zeit hat man mir gegeben, aber so ist das an einem solchen Morgen. So werde ich versuchen, so präzise und so kurz wie möglich das Thema aufzubereiten. Ich komme nicht aus der Wissenschaft, bin also kein Wissenschaftler, das vorangeschickt, möchte ich einige Elemente, einige Bestandteile dieser Debatte aufgreifen, die auch aus der Wissenschaft kommen und einige Informationen noch zur momentanen Lage der Indigenen und der traditionellen Gemeinschaften geben. Zunächst die Völker des globalen Südens sind äußerst divers, äußerst vielfältig. Es gibt unendlich viele Lebensweisen, Denkweisen, Wertegemeinschaften und Zukunftsprojekte. Die sind so divers und verschieden, so unterschiedlich, zum Teil auch widersprüchlich und stehen durchaus auch im Widerspruch zum kapitalistischen Projekt der Moderne. Der neoliberale Mythos, dass man die Armut und den Hunger ausrotten könne über ständiges Wirtschaftswachstum, führt natürlich auch für die traditionellen Gemeinschaften zu weiteren Problemen. Wenn Wirtschaft und Entwicklung ständig an erster Stelle gelangt wird, dann werden auch die Machtstrukturen, dennoch werden dabei die Machtstrukturen einfach beibehalten. Es ändert sich also strukturell nichts. Es geht nur um ständig weiter wachsen, immer mehr vom Gleichen. Und das bedeutet für die traditionellen Gemeinschaften, dass sie ständig unter Druck geraten und dass ihr Territorium in Gefahr ist. Dass sie im schlimmsten Fall an diejenigen fallen, die für den internationalen Markt Exportgüter produzieren, Commodities produzieren. Diese Ausbeutung, diese exzessive Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, die CO2-Emissionen, all das trägt dann zum Klimawandel bei. Während der IPCC, der Weltklimarat, die Grenzen dieses Wachstums immer wieder neu berechnet und auch bekannt macht. Finden wir im Vatikan, so haben wir das in der Vergangenheit jetzt, also in der neueren Vergangenheit, mit Freude zur Kenntnis genommen, publiziert dann seine Enzyklika Laudato Si. Papst Franziskus hat sich der Sachen angenommen, der Weltklimarat hat sich dieser Dinge angenommen. In Brasilien jedoch entwickelt sich die Wirtschaft und das System in genau die entgegengesetzte Richtung und straft Franziskus und den IPCC damit Lügen. Vielleicht kann man sagen, dass das brasilianische Governance-Modell, das nach der ersten Wahl Lulas im Jahr 2002, Amtsantritt war dann ja im Jahr 2003, dass dort ein Pakt verschiedener Klassen geschlossen worden ist. Dieser Pakt hat jedoch nicht funktioniert. Er war eine reine Illusion. Dieser Pakt, dieses Bündnis, das hat nicht funktioniert und lässt sich nicht durchhalten. Das Kapital hält sich nicht an Grenzen. Sie wollen uneingeschränktes und ein unbegrenztes Wachstum. Die Kapitalakkumulation hat keine Grenzen, sie ist unendlich. Die traditionellen Gemeinschaften und indigenen Völker, die ein ganz anderes Entwicklungsmodell verfolgen, sind in den letzten Jahren immer stärker geworden. Und ihre Kraft haben sie auch aus der Nutzung öffentlicher Gelder, Fördermittel und Ähnlichem bezogen. Die Staatskasse hat sie an der einen oder anderen Stelle gefördert. Auf der anderen Seite haben wir die starken Subventionen für das Agribusiness. Mehr als 500% sind diese Förderungen gestiegen. Heute sind es 86 Milliarden Real zu vergünstigten Zinssätzen, die die brasilianische Regierung dem Agribusiness in den Rachen wirft. 13-14% zahlt die brasilianische Regierung als Zinsen, wenn sie Geld aufnimmt, und verleiht es dann zu 5-6% an die Großgrundbesitzer. Und damit wird natürlich die industrielle Landwirtschaft direkt gefördert. Multinationale und nationale Unternehmen profitieren davon, und natürlich sind auch diese Unternehmen haben sich der Kapitalakkumulation verschrieben. Die indigenen und traditionellen Gemeinschaften haben es natürlich angesichts dieser Entwicklung schwer. Die Situation ist ernst. Die Rechte, die die indigenen und traditionellen Gemeinschaften haben, sind unter Beschuss geraten. Die Subjekte, die wirklichen Akteure dieser Angriffe gegen die traditionellen Gemeinschaften und Indigenen, sind genau diejenigen, die von den Agrarsubventionen der letzten Jahre profitiert haben. Angeführt wird diese Front von Großgrundbesitzern, vom Agribusiness. Es gibt weitere Akteure, die sich dann in die Schlachtreihen einreihen. Das sind Bergbauunternehmen, Bauunternehmen und andere. Sollten diese Branchen und diese Sektoren ihre Ziele erreichen, dann würde dies dazu führen, dass insbesondere die großen Konzerne Brasiliens und der Welt davon Vorteile hätten. Sie sind es, die den Wahlkampf von mehr als 200 Abgeordneten finanziert haben, die heute im Abgeordnetenhaus vertreten sind. Und weil sie direkt diese Parlamentarier ins Parlament hinein finanziert haben, verfügen sie über eine starke Lobby, die sich immer wieder aufs Grausamste und Entschlossenste gegen die Rechte der Indigenen und der traditionellen Gemeinschaften wendet. Die traditionellen, die großindustriellen Akteure werden also, sollten die Angriffe gegen die traditionellen Gemeinschaften und Indigenen erfolgreich sein, große Vorteile daraus ziehen können. Dazu gehören auch Unternehmen, die Agrargifte verkaufen, Landmaschinen, Transgene, Saatgut wie beispielsweise Bunge und Monsanto, Bayer, BASF aus Deutschland, die bei uns in Brasilien stark vertreten sind, Syngenta ist zu nennen, also Großunternehmen, die wenn denn die traditionellen Gemeinschaften und Indigenen von ihren Territorien vertrieben werden, sehr viel Geld verdienen können. Mit welchen Instrumenten gehen Sie nun vor? Welche Waffen führt diese Truppe, die sich gegen die Indigenen und traditionellen Gemeinschaften wendet? Ich möchte einige der Mechanismen, der Taktiken oder auch der Waffen hier kurz erläutern, die Sie führen, damit wir wissen, was sie im Schilde führen. An erster Stelle ist die Änderung der Verfassung zu nennen. Der Antrag 215 ist hier zu nennen. Wir haben mehrfach darüber gesprochen, dass man versucht, die in der Verfassung verbrieften Rechte der Indigenen und der traditionellen Gemeinschaften zu schmälern oder gar zu beseitigen. Am 27. Oktober sind erste Schritte in diese Richtung eingeleitet worden. Man möchte, dass die Demarkation nicht mehr eine Aufgabe der Exekutive in Brasilien ist, also der Regierung, sondern des Parlaments, dass das Parlament darüber befinden kann, ob ein solches Land den Indigenen als Territorium zugesprochen wird oder auch nicht. Sollte es wirklich dazu kommen, dass das Parlament diese Aufgabe in Zukunft wahrnimmt, dann würde dies dazu führen, dass die indigenen und traditionellen Gemeinschaften schwer unter Beschuss geraten. Ziele, die dahinter stecken, sind, man möchte damit sicherstellen, dass Demarkationen in Zukunft ja eigentlich nicht mehr erfolgen, wenn wir im Parlament eine Mehrheit der Großgrundbesitzerlobby haben, ist ja klar, was dort geschieht. Auf der anderen Seite würden die 600 Territorien, die bereits sich in der Demarkation befinden und weitere 300, für die bereits Anträge vorgelegt sind, ohne dass diese bereits bearbeitet oder umgesetzt würden. Also 600 Territorien würden in Zukunft nicht mehr demarkiert. Das kann man absehen, sollte die Verfassung und die Zuständigkeit für die Demarkation von der Exekutive zur Legislative verlegt werden. Darüber hinaus wird ja auch beabsichtigt, dass man die Territorien, die die indigenen und traditionellen Gemeinschaften bereits in Besitz genommen haben, wirtschaftlicher Nutzung von außen ausgesetzt werden. Also dass man von außen hinein kann und dort wirtschaftlich tätig werden, Bodenschätze ausbeuten oder Ähnliches. Einerseits will man also verhindern, dass neue Territorien ausgewiesen werden. Das macht man auch mit einem Trick. Die Rechtsauffassung geht davon aus, dass wer bis zum 5.10.1988, das ist das Datum des Inkrafttreten der neuen Verfassung Brasiliens, wer bis dato das Land nicht besessen hat, im Sinne von Besitz, oder nicht um sein Land gekämpft hat, der wird in Zukunft keine Ausweisung als Indigenen oder Gemeinschaftsterritorium anstrengen können. Man würde damit sozusagen einen zeitlichen Schnitt vornehmen und sagen, wer am 5.10.88 nicht schon für sein Territorium gekämpft hat oder dieses besessen hat, der kann jetzt im Nachhinein später als 5.10.88 nicht, fordern, dass dieses Land als Territorium ausgewiesen wird. Natürlich eine wahnsinnige Einschränkung der Möglichkeiten. Viele der indigenen und traditionellen Gemeinschaften wussten am 5.10.88 nichts davon, was da in Zukunft geschieht. Viele wissen bis heute nicht, was in der Verfassung steht. Viele gibt es, die bis heute nicht auf ihrem Territorium leben, weil sie von dort vertrieben worden sind und auch nicht für ihr Territorium kämpfen können. Darüber hinaus sieht der Änderungszusatz zur Verfassung, also dieses Vorhaben vor, dass die bereits errungenen und konsolidierten Rechte aus der Verfassung, die in der Verfassung verbrieften Rechte, vor, dass die Indigenen und die traditionellen Gemeinschaften diese Länder eben nicht mehr ausschließlich nutzen dürfen. Man versucht also auch noch andere Nutzer auf diesen Ländereien, auf diesen Territorien zuzulassen. Indirekte Nutzung und Ähnliches. Damit wäre natürlich folgendem Phänomen Tor und Tür geöffnet. Die indigenen Territorien würden dann auch von Nutzern von außen genutzt für Bergbauaktivitäten, Holzeinschlag, was auch immer. Diese wirtschaftlichen Akteure von außen, die in die Territorien hineinkommen dürften, könnten dort beispielsweise Land- und Viehzucht betreiben, Holz schlagen, Bergbodenschätze abbauen, wie auch immer. Also dieses ausschließliche Nutzungsrecht der Indigenen wird aufgeweicht und damit sind zahlreiche andere Nutzer natürlich kurz davor, in diese Territorien einzufallen. Auch Infrastrukturvorhaben sollen ohne Rücksicht auf indigene Territorien umgesetzt werden können. Die Großunternehmen fordern natürlich für den Transport und den Absatz ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse, dass immer mehr Straßen gebaut werden, Wasserstraßen eröffnet werden oder gerade auch Bahnlinien gebaut werden. All das soll in Zukunft möglich sein, soll auch durch indigene Territorien führen können, diese Streckenführung. Sollte diese Verfassungsänderung durchgehen, dann würden wir dazu kommen, dass selbst die Ländereien, die heute demarkiert werden, 330 etwa befinden sich in diesem Prozess, selbst diese 330, die irgendwo zwischen Beginn der Demarkation und deren Abschluss stehen, würden einbezogen in dieses Modell, würden wahrscheinlich nicht mehr abschließend demarkiert. Damit wäre natürlich sehr viel verloren. Das ist eine scharfe, eine sehr zerstörerische Waffe, die die Gegner der Territorien und traditionellen Gemeinschaften da in der Hand haben. In groben Zügen noch einige weitere Instrumente, die man einsetzt, um Territorien der indigenen und traditionellen Gemeinschaften nutzen zu können. Die Regierung Dilma Rousseff war die Regierung, die am wenigsten Territorien demarkiert hat, seit Ende der Militärdiktatur. Das heißt, so dieser Verwaltungsprozess, dieser Anerkennungsprozess lang dauert, gibt es natürlich auch immer mehr Konflikte. Das Ganze wird systematisch verschleppt. So jedenfalls hat es den Anschein. Auf der anderen Seite gibt es direkte Angriffe auf die Gemeinschaften und Indigenen. Die Guarani Kaiowa, Mato Grosso beispielsweise, da sind 15 paramilitärische Übergriffe zu verzeichnen. Am 29. August vom 29. August bis heute gab es 15 Überfälle bewaffneter paramilitärischer Kräfte auf Guarani Kaiowa in Mato Grosso do Sul. Viele Indigene sind umgekommen, noch mehr sind verletzt, zum Teil Schussverletzungen, verprügelt worden, Massenvergewaltigungen, all das ist dort vorgekommen. Folter, Vertreibung. Das sind Mechanismen, mit denen man, also in den 70er Jahren war sowas gang und gäbe, dann sind dieses Vorgehen ist dann mehr oder weniger aus der Mode gekommen, beziehungsweise man hat es sich nicht mehr getraut. Heute ist auf einmal wieder gang und gäbe, was in den 70er Jahren schon geschah. Die Großgrundbesitzer nehmen einfach das Heft des Handels in die Hand. Der Staat hat sich mehr oder weniger zurückgezogen, kontrolliert dort nicht mehr. Paramilitärische Kräfte kommen zum Einsatz. Es gibt Belege dafür, dass auch Brandstiftung zu den Mitteln dieser Großgrundbesitzer gehört. In Marañón, in Aradiboye, im Bundesstaat Marañón beispielsweise, 50% des Landes der Indigenen stand in Flammen für viele Tage. Die Indigenen haben dann darauf hingewiesen. Die Regierung hat dann mit der Umweltbehörde in Burma sogar nachweisen können, dass es sich um Brandstiftung handelte. Brandstiftung durch Sägewerkbesitzer, Holzfirmen, die illegal vor Ort tätig sind und die in der letzten Zeit hauptsächlich darauf abzielen, das Land abzubrennen, abzufackeln. Die Indigenen versuchen sich dagegen zu wehren, da der Staat sie nicht schützt, versuchen sie, die Holzfäller aus ihrem Territorium zu vertreiben. Und als eine der Reaktionen hat dann diese Sägewerk- und Holzlobby einfach Feuer gelegt. Auch bei den Kau in Marañón ist Ähnliches geschehen. Dort steht auch ein Teil des Territoriums in Flammen, da Holzfirmen Feuer gelegt haben. Eine weitere Taktik ist es, die Indigenen weitgehend zu isolieren, also sie an den Rand zu dringen, zu isolieren. Man versucht das macht das unter anderem über Untersuchungsausschüsse. In Mato Grosso do Sul, in jenem Bundesstaat, gibt es bereits einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich damit befasst, die Machenschaften unseres indigenen Missionsrats genauer zu analysieren. Darüber hinaus gibt es einen Untersuchungsausschuss im Bundeskongress. Damit versucht man, mit diesem Untersuchungsausschuss, die zuständigen Behörden auf Herz und Nieren zu untersuchen, FUNAI, die indigenen Schutzbehörde Brasiliens und das Institut für Kolonialisierung und Agrarreform werden dort momentan vom Kongress untersucht. Dahinter steckt die Agrarlobby, sei es auf Bundesstaatenebene, sei es auf Bundesebene. Also diese Lobbyisten der Agrarindustrie, die auch mit ihren Geldern ihren Wahlkampf bezahlt und finanziert haben, die versuchen uns immer mehr in die kriminelle Ecke zu schieben, uns vom CIMI und selbst die zuständigen staatlichen Stellen, damit die Indigenen allein stehen, damit sie isoliert werden, dass sie eben keine Unterstützung mehr finden, sei es durch uns von der vom Indigenen Missionsrat oder anderen. Auch Anthropologen sind dort vorgeladen und zum Teil beschuldigt oder Gegenstand dieser Ermittlungen der Untersuchungsausschüsse. Unterstützerorganisationen jeder Couleur werden also angeschwärzt in diesen Untersuchungsausschüssen. Jeder, der das Staatshandeln kritisch betrachtet und begleitet, wird heute in die kriminelle Ecke geschoben. Ich weiß nicht, ob die Anthropologen, ich selbst bin auch schon vorgeladen, muss für beide Untersuchungsausschüsse schon Termine reservieren, um dort vorzusingen. Also man will mich vorladen, was ich da sagen soll. Ich weiß zwar nicht, was sie von uns wollen, aber wir müssen dort antreten. Wir werden dort vernommen von einem Untersuchungsausschuss. Einmal im Bundesstaat Mato Grosso do Sul, einmal auf Bundesebene. Das klingt doch sehr nach einem allgemeinen Chaos. Gibt es denn dennoch Zeichen zur Hoffnung oder Grund zur Hoffnung? Ich würde sagen, ja, trotz dieser allgemeinen Angriffe, dieses Großangriffs auf die Rechte der Indigenen, gibt es auch Zeichen der Hoffnung. Unsere Hoffnung gründet sich vor allem auf die Mobilisierung und die Vernetzung der Indigenen. Sie selbst haben sich in der Vergangenheit zusammengeschlossen und ihre Rechte in die eigenen Hände genommen, ihre Landrechte eingefordert und um sie gekämpft. Die Indigenen wissen darum und sind auch vorbereitet. Sie wissen, dass sie nur über Mobilisierung ihre Rechte verteidigen können. Sie nutzen auch wieder unterschiedlichste Instrumente, Taktiken. Die Guarani Kaiowa beispielsweise. Also rational lässt sich gar nicht nachvollziehen, warum sie sich dafür entschieden haben. Aber es gibt kleine Gruppen von der Guarani Kaiowa, die einfach wieder in ihr Territorium zurückgehen, obwohl sie wissen, dass sie dort schwersten Anfeindungen und der Gewalt ihrer Gegner ausgesetzt sind. Rational lässt sich das nicht begründen. Für uns wirkt das unvernünftig, dass sie zurückgehen auf ihr Land. Wir wissen, dass sie dort mit dem vom Tode bedroht sind. Dann gibt es diejenigen, die Autodemarkation die ihr Land selbst vermessen und ausweisen, wie die Mudurukuu. Andere Taktiken, die wir nennen könnten. Viele der indigenen Völker haben sich vor Ort zusammengeschlossen, blockieren große Überlandstraßen, um auf die Situation hinzuweisen, auf ihre Situation hinzuweisen. Und dann ist man auch vor Ort in Brasilia und macht Lobbyarbeit. Ich habe gestern in der Arbeitsgruppe darauf hingewiesen, dass wir in einem Bildungszentrum, das auch der Unterbringung der Teilnehmer unserer Kurse dient und das wir auch nutzen, wenn Menschen zu uns nach Brasilien kommen. In den letzten vier Wochen waren Hunderte von Indigenen bei uns, weil sie direkt bei den Regierungsstellen vorgesprochen haben. 200, 300 Leute, die mit den einzelnen Behörden, Ministerien im Kongress, den Richtern am obersten Bundesgerichtshof und anderen sprechen, Druck ausüben, ihre Rechte einfordern. Das heißt, man ist vor Ort, man macht Lobbyarbeit und übt Druck auf die Regierungsstellen aus. Auch die Selbstverteidigung ist zu nennen als ein Instrument des Kampfes. In Maranhão werden jugendliche Indigene in Gruppen, weil der Staat ja schließlich seinem Schutzauftrag nicht nachkommt, übernehmen die Sicherung ihres Territoriums. Sie hängen Schilder auf, verweisen Eindringlinge ihrer Territorien. Das sind die Waldwächter, so nennen wir die. Die finden wir bei den Kapor, bei den Guajajara und bei anderen indigenen Völkern, insbesondere in Maranhão. Selbstorganisierte Verteidigung der Territorien. Unterstützung dieser Völker auf Bundesebene, die ihrer Lobbyaktivitäten, das tut Not. Darüber hinaus müssen wir das Ganze auch international bekannt machen. Also wir erwarten und erhoffen uns auch immer wieder Unterstützung von außen, aus dem Ausland, über Solidarität, über Lobbyarbeit, Advocacy und Ähnliches. Ich würde noch kurz auf eine Aussage von Ella Vecchio, der stellvertretenden Bundesstaatsanwältin, zu sprechen kommen. Am 26. hat sie in Brasilien mit vor 400 indigenen Führern gesagt, leider sind die Rechte, die wir als verfassungsmäßig verbrieft betrachten, noch längst nicht umgesetzt. Eine Verfassung als solches reicht nicht aus. Auch das Gesetz allein ist nicht ausreichend. Es gibt den Konflikt zweier Wirtschaftsmodelle, der die Umsetzung des Rechtes erschwert. Wirtschaftsmodelle, aber auch juristische Modelle. Und diese antagonischen, diese widerstreitenden Modelle, die kann man nur überwinden, indem man kämpft. Also man kann diese beiden Modelle nicht miteinander in Einklang bringen. So kämpfen die indigenen und traditionellen Gemeinschaften und sie kämpfen wirklich darum, dass ihr Modell, ihr juristisches und Entwicklungsmodell in Zukunft Berücksichtigung findet.
Applaus
Sehr vielen Dank, Kleber. Das war ein sehr interessanter Vortrag, der leider auch da die düstere Zeit etwas beleuchtet hat für uns. Wir gehen jetzt gleich weiter zum nächsten Vortrag, weil wir so wenig Zeit haben.
Ja, vielen Dank. Kleber hat uns ja nochmal deutlich vor Augen geführt, die Alltagsanforderungen an Solidarität. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass man drunter erstickt, unter den Anforderungen aus Brasilien. Da werden Staudämme gebaut, da gibt es Mineração, da gibt es alle möglichen Attacken auf allen Juristen. Es gibt alle möglichen Attacken gegen Indigene und andere traditionelle Völker und Gemeinschaften. Und überall sind wir gefordert, auch in der Solidarität. Und meine Aufgabe kann jetzt, glaube ich, nicht sein, das noch zu verstärken, sondern sozusagen nach diesen Alltagsanforderungen denke ich nicht, dass uns traditionelle Völker und Gemeinschaften auch Zukunftsvisionen geben. Und ich möchte die vielleicht noch ein bisschen jetzt noch mehr herausarbeiten. Nicht, dass wir ersticken unter diesen Anforderungen, die natürlich notwendig sind, die wir auch erfüllen. Wir haben auf diesem Seminar hier, in diesem COPRA-Treffen, über traditionelle Gemeinschaften gesprochen. Und ich glaube, die erste Anforderung, die formuliert wurde beim Eröffnungsplenum hier, dass alle verstanden haben sollten am Sonntagmittag, was traditionelle Gemeinschaften sind, dass sie etwas anderes sind als eben nur Landarbeiter und Landarbeiterinnen. Ich glaube, diese Hausaufgaben haben wir erledigt. Traditionelle Gemeinschaften dürfte jetzt ab heute sein, ein Begriff, mit dem man arbeiten kann hier in Deutschland. Traditionelle Gemeinschaften arbeiten natürlich auch auf dem Land und leben von dem Land, aber es kommt ja auch keiner auf den Gedanken, Indigene zu beschreiben als Landarbeiterinnen, obwohl sie natürlich auch vom Land leben. Und dieser Begriff der traditionellen Gemeinschaften lehnt sich ja auch, Adewal hat es auch ausgeführt, an die Begrifflichkeit der traditionellen Gemeinschaften an. Deshalb fordern sie auch nicht nur eine Reforma Agraria, sondern sie fordern Territorium. Und das ist ein zentraler Unterschied, den Adewal betont hat. Und ich glaube, das ist auch verstanden worden. Dass natürlich brauchen sie Land, aber nicht individuelles Land, sondern sie kämpfen für die Territorium und zwar für die kollektive Kontrolle des Territoriums. Angelehnt an die Erfahrung der Indigenen. Und mit dieser ganz allgemeinen Forderung nach Territorium identifizieren sich zumindest die allermeisten der traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien. Und es ist die Herausforderung, die bewältigt werden muss, je nach Situation. Für Indigene und Quilombolas sind die Strategien klar vorgegeben. Traditionelle Gemeinschaften müssen situativ darauf reagieren und ihre Wege finden. Das hängt auch mit politischen Konstellationen in den Bundesstaaten, in den Munizipien und natürlich auch in der Union zusammen. Kollektive Territorium heißt auch, es ist kein individueller Besitz. Und das heißt, diese Territorien, dieses Land steht dementsprechend nicht mehr ganz allgemein dem Markt zur Verfügung. Die Bauern können die Gemeinschaften, die Mitglieder der Gemeinschaften können nicht mehr so einfach ihr Stück Land verkaufen. Und es ist sozusagen dem Markt entzogen. Daher kommen ja auch etwas diese Konflikte, mit denen wir es zu tun haben. Und die traditionellen Gemeinschaften müssen sich dementsprechend auch verständigen in den Territorium, wie sie dieses Territorium langfristig nutzen wollen. Und die Antworten bei den allermeisten, das ist in den Arbeitsgruppen herausgearbeitet worden, wir hatten eine Arbeitsgruppe, so Biodiversität heißt, sie wollen dieses Land nachhaltig nutzen. Das ist eine Lehre. Ich hatte es am Anfang gesagt, traditionelle Völker und Gemeinschaften sind dementsprechend auch gesellschaftliche Subjekte der Nachhaltigkeit, um das nochmal zu betonen. Und sobald ihre Ländereien, ihre Territorien gesichert sind, sind sie auch sehr langfristig gesichert für nachhaltige Bewirtschaftung. Wenn man sich einsetzt für diese Gemeinschaften, dann setzt man sich nicht nur altruistisch für sie ein, sondern es hat Auswirkungen auf das Weltklima, es hat Auswirkungen auf nachhaltige Entwicklung. Wir machen es durchaus auch im Eigeninteresse, natürlich in erster Linie für ihr Interesse. Das ist eine Herausforderung, ne, die verstanden werden muss, auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Natürlich orientiert sie sich immer an Opfern, an Unterdrückten. Und diese Opfer und Unterdrückten geben uns ja jetzt auch etwas zurück. Sie haben diese Zukunftsvision, sie leben sie ganz einfach, auch wenn sie zum Teil nicht ausgeführt ist. Sustentabilität bzw. Nachhaltigkeit wird von ihnen realisiert. Es gibt einen Unterschied, ne? Und man kann ihn benennen, ohne ihn zu gravieren. Wir haben ja oft erlebt, ne, dass Kleinbauern in Brasilien im Zuge der Agrarreform angesiedelt worden sind, in Rondônia, im Süden von Pará, in vielen anderen Ländereien. Dort in einem anderen Ökosystem haben sie vieles verkehrt gemacht, letztlich ihr Land wieder verkauft. Sie kamen aber schon hin mit der Idee, sie wollen das Land ausbeuten. Natürlich sind diese Menschen auch Opfer einer verfehlten Entwicklung gewesen und verdienen auch unsere Solidarität. Damit muss man umgehen. Aber wir haben es oft erlebt, CPT hat das in Rondônia im Süden Pará auch immer formuliert, ne, in den Kleinbauern steckt in gewisser Weise auch immer ein kleiner Fazendeiro. In den Mitgliedern von traditionellen Gemeinschaften steckt eben kein kleiner Fazendeiro drin. Sie wollen nicht ihr Land ausdehnen, sondern sie wollen in den Gemeinschaften leben. Und hier ist ein zentraler Begriff, der Begriff der Gemeinschaften, ne, taucht hier wieder auf als Entwicklungsvision. Dieser Begriff der Gemeinschaften ist in den Entwicklungstheorien verbannt gewesen, sowohl in den bürgerlichen Entwicklungstheorien als auch in den marxistischen und in der Dependenztheorie spielten Gemeinschaften als Vision überhaupt keine Rolle. Gemeinschaften waren antagonistisch, ne, waren obsolet oder sollten obsolet werden, sondern das Ziel war, bei allen Unterschiedlichkeiten zwischen den Theorien, dass jeder seinen gerechten Anteil in den marxistischen Theorien oder jeder irgendeinen Anteil in den bürgerlichen Theorien, ne, am ökonomischen Kuchen haben sollten. Und hier kommt plötzlich der Begriff der Gemeinschaften wieder herein. Ne? Da suchten Gemeinschaften nichts. Es ging um individuelle Teilhabe. Und hier krummelt es ja sozusagen auch. Auch hier in dem Seminar hat es gekrummelt. Hupsa, wir hatten doch sozusagen so etwas wie einen einheitlichen Kampf im Kampf gegen das Kapital gehabt. Und jetzt kommt ihr daher und wollt hier alles diversifizieren. Ne? Und es gibt plötzlich ganz viele Gruppen. Wie soll man denn da kämpfen? Da krummelt es. Ja, das ist Krummeln und das müssen wir jetzt im Moment auch mal aushalten, dass es hier krummelt. Und wir müssen auch aushalten, dass es sozusagen unterschiedliche Ideen gibt, ne, von industriellen gewerkschaftlichen Bewegungen in Brasilien und traditionellen Gemeinschaften. Und wir haben, das geben wir gerne zu, noch keine umfassende Theorie, die dies alles zusammenfasst. Aber wir müssen es zusammenbringen. Wir können diese Diversität der Gemeinschaften, der Territorien nicht mehr ignorieren. Und das ist eine Aufgabe auch theoretisch zu lösen. Das ist der eine Begriff, dass der Begriff der Gemeinschaften wieder aktuell geworden ist und Zukunftsvisionen eröffnet. Ne? Paradoxerweise, ne, sind es ja gerade die traditionellen Gemeinschaften oder traditionellen Völker und Gemeinschaften, die ja als einzigste faktisch heute noch die Agrarreform in Brasilien realisieren. Ne? Die offizielle Agrarreform ist ja längst zum Erliegen gekommen. Ne? Das aber nur als Nebenbemerkung. Ein zweiter Begriff taucht auf in dem Begriff der traditionellen Völker und Gemeinschaften. Das ist der Begriff der Tradition. Der Begriff der Tradition, ne, der ja irgendwie rückwärtsgewandt zunächst mal erscheint, zumindest im Diskurs hier in Europa. Und es hat hier keiner auf dem Seminar irgendwie das zusammengebracht, dass traditionelle Völker und Gemeinschaften rückwärtsgewandt sind. Ganz im Gegenteil, ihre Zukunftsvisionen entstehen aus der Verbundenheit mit der Tradition, die sie jetzt offensiv artikulieren können. Und hier kommt noch ein anderes Element hin, was zumindest erwähnt werden sollte. Ich habe es an einigen Gemeinschaften erlebt, die sich ja als Landarbeiterinnen definiert haben, in Konfliktsituationen sich ihrer selbst bewusst werden mussten, ne, und dann zu dem Punkt kam, ja, wir sind Quilombolas, ne? wir sind Chereiseros, ne? Und sie begegneten allen nicht nur etwa mit der Aussage, ich bin nur Landarbeiter, sondern sehr stolz, ne? Ich bin Chereisero, ne? Und unsere Vorfahren, unsere Väter, Großväter, Großmütter, ne? Haben die Geschichte in dieses Land eingebracht. Also das Bekenntnis, traditionelle Gemeinschaft zusammen zu sein, hat auch etwas nicht nur mit Menschenrecht, es hat auch etwas mit Menschenwürde zu tun, ne? Sie wissen, wer sie sind und sie wissen, dass sie dort hingehören. Das ist ein Element, das haben wir hier nicht diskutiert, kann man auch faktisch feststellen, aber man spürt es, wenn man mit einer Pantanera zusammentrifft, wenn man mit einer Quilombola zusammentrifft, sie nicken, ne? Und man trifft, merkt es auch, wenn man mit einem Chereisero zusammentrifft. Das sind ja die Freunde, die wir hier haben. Und es ist Aufgabe für die Zukunft, ne, auch einer demokratischen Linken hier in Deutschland, ne, einer demokratischen Linken, aufgeklärten Linken hier in Deutschland, diese scheinbar verstaubten Begriffe Tradition und Gemeinschaft neu zu besitzen. Wir können diese Begriffe nicht mehr nur den politisch Konservativen überlassen oder noch ganz anderen, die hier gar nicht zu erwähnen sind. Und es ist vielleicht auch besonders Aufgabe einer Brasilien-Solidarität, sich darum zu bemühen, diese Begriffe neu zu besetzen. Es wäre ja nicht zum ersten Mal, dass aus Brasilien Impulse kommen, die hier aufgenommen werden. Man denke nur an die Theologie der Befreiung, ne? Oder jetzt in jüngerer Zeit die deutlichen Impulse aus Brasilien und Lateinamerika für die solidarische Ökonomie, die hier sehr beflügelnd war, oder auch an Freires Pädagogik der Unterdrückten. Man kann noch mehr auftragen. Hier waren die Impulse, die aufgenommen wurden aus Brasilien, und die Brasilien-Solidarität war oft das Missing Link, was das übersetzt hat, hier, nicht als Einzige, aber immerhin wichtig. Vielleicht geschieht dies ja auch mit den Begriffen Gemeinschaft und Tradition, wo wir ja so viel Erfahrung auch haben mit traditionellen indigenen Völkern. Wir haben es doch gerade geredet, für uns ist es doch nicht neu. Und wenn wir hier über Gemeinschaft und Tradition, wenn wir das versuchen neu zu besetzen, ne, dann hat das auch nicht unterschwellig irgendetwas mit einem versteckten Chauvinismus zu tun, sondern dieser neue Ansatz der Neuinterpretation geht ja geradezu quasi als Paradigma davon aus, dass die Vielfalt der Kulturen notwendig ist und auch die Vielfalt der Auseinandersetzung mit Natur. Ein solcher Ansatz, ne, ist das Gegenteil von einer Assimilation in einen wie auch immer gearteten kapitalistischen Weltmarkt, ne, oder in eine kapitalistische Einheitslebenform oder vielleicht noch klarer in eine kapitalistische Einheitskonsumform. Identität, Gemeinschaft, Tradition sind die Grundingredienzien für eine andere Gestaltung der Zukunft für traditionelle Völker und Gemeinschaften. Dieser Begriff der Gemeinschaften, der aus Brasilien kommt, ne, Gemeinschaft ist eigentlich auch schon als Begriff bei uns eingekommen. Man denke nur an die wachsenden, zwar noch sehr wenige, aber doch wachsenden Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaften und Wohnprojekte, die wir in Deutschland haben, die wachsenden Bewegungen der Kommunen. Und ich will Ihnen noch was verraten. Wir haben in Kassel an der Universität, arbeiten wir mit diesem Ansatz, ne, der traditionellen Gemeinschaften und versuchen das zu übersetzen, zu adaptieren als Konzept nach Europa. Und dabei ist uns was ganz Aufregendes aufgefallen, dass die kleinen Nester in die kleinen Dörfer in Nordhessen dass genau diese Dörfer, ne, wo die Infrastruktur katastrophal ist, kein Laden, keine Schule, kein gar nichts mehr, ne, ne, da hat man zwei Dörfer nebeneinander, und lebensfähig, zukunftsfähig sind genau diese Dörfer, wo Tradition und Gemeinschaft funktioniert, und dort, wo das zerstört ist, was ja dann auch heißt, die Kommunikationsfähigkeit ist zerstört, ne, dass dahin keine Menschen ziehen, dass die weggezogen sind, nicht zurückkriegen, und komischerweise heiraten in diese Dörfer, wo das nicht funktioniert, auch weniger Menschen ein, sondern die gehen halt in die Dörfer, wo die Kommunikationsfähigkeit funktioniert. Also, das Verdienst von traditionellen Gemeinschaften ist uns, diese Begriffe auch wieder zugänglich gemacht zu haben. Und hier für Deutschland heißt das, dass nicht die Ökonomie, ne? Bürgermeister erzählen einem ja schon fast gebetsmühlenartig, wir brauchen Arbeitsplätze auf dem Land, damit die Leute hier bleiben, da muss sie uns nicht weglaufen. Ja? Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Natürlich ist Ökonomie wichtig. Ne? Aber es sind die Elemente, ne? Und langsam, ganz langsam wird es ja auch verstanden, ne? Dass hier andere Elemente sind und die entsprechen genau den Ansatzpunkten von den traditionellen Völkern und Gemeinschaften. Ich kriege hier Druck von der linken Seite. Beginnung. Ja. Tradition, ne? Tradition sind dabei nichts Verstaubtes aus dem Trachtenanzug, ne? Das ist nicht Folklore. Tradition sind lebendig und Tradition sind einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen. Und es gibt viel mehr, als wir direkt wahrnehmen. Ich will noch ein Argument bringen oder eine Zahl will ich wenigstens auch sagen. Adeval hat uns ja schon Zahlen gesagt, ne, über die traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien. Ich will sie Ihnen weltweit verraten. Wir schätzen, dass es 1 Milliarde Menschen gibt, ne, auf der Erde, die den traditionellen Völkern und Gemeinschaften zugerechnet werden können. Wir sprechen also hier nicht über irgendwelche exotischen Minderheiten, sondern über einen beachtlichen einen beachtlichen Teil der Menschheit und wir sprechen genau über den Teil der Menschheit, ne, die nachhaltig leben und wirtschaften. Und es wird Zeit, ne, dass sie nicht nur irgendwie als Ausführungsorgane für Klima- und CO2-Speicher begriffen werden in der Klimadebatte, sondern es wird Zeit und es wird auch geschehen, aber das ist sozusagen das langfristige Ziel, was ich formuliert hatte, am ersten Abend, dass die in der Nachhaltigkeits- und Klimadebatte einen ganz anderen Stellenwert bekommen, als sie heute haben. Und das, denke ich, ist möglich. Und sagen wir mal, das große Verdienst, ne, von traditionellen Völkern und Gemeinschaften ist es, uns mit der Nase draufgestoßen zu haben, auch hier, dass diese Begriffe, ne, diese sind ja auch Werte drin, ne, in Tradition und Gemeinschaft, hier auch neu belebt werden könnten. Und es trifft und für die Entwicklungszusammenarbeit das mittelfristige Ziel, von mir nicht nur Opfer und Unterdrückte, die zu unterstützen sind, sondern auch jene, die eine andere Zukunftsvision haben. Und das sollte, denke ich, verstärkt auch in der Entwicklungszusammenarbeit aufgenommen werden. Das war's jetzt.
Vielen Dank, Dieter, für den interessanten Beitrag. Ich werde mich hier so kurz fassen, dass ich sage, bitte Fragen ganz kurz, prägnant formuliert, eine erste Fragerunde, in der 4 Fragen gesammelt werden.
Kabiasua.
Kabiasua, guten Morgen an alle. Wenn ich euch jetzt einen Rat geben könnte, würde ich sagen, bitte keinen brasilianischen Zuckerschnaps mit deutschem Bier vermischen. Das ist nichts für Amateure. Ich möchte 2 Fragen stellen. Also zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an die Referenten, an diese Runde. Es war sehr, sehr schön. Eine Frage an Kleber. Vor kurzem ist in Brasilien in der PEC oder über die PEC abgestimmt worden. Und das war am gleichen Tag, als die Weltspiele der Indigene stattgefunden haben. Wie sieht das SIMI? Das war ja oder wurde betrachtet als ein sehr wichtiges Moment, obwohl auch das Agrobusiness seine Unterstützung gegeben hat. Also, wie sieht ihr SIMI das? Dieter Gavora, Entschuldigung. Folgende Frage. Wie läuft diese Debatte über die Neudefinition von traditionellen Völkern und Gemeinschaften? Ist das oder ausschließlich eine Debatte auf akademischer Ebene oder geschieht es auch zusammen mit solchen Gemeinschaften und Völkern? Danke. Guten Morgen an alle. Ich bin Anna Claudia, ich bin Kilombola aus Tocantins. Ich freue mich, hier zum ersten Mal zu sein. Ich bin zum ersten Mal außerhalb von Brasilien und habe noch nie so viel Kälte erfahren, klimatisch gesehen, wohlbemerkt. Ich habe eine Frage an Dieter. Und zwar, welchen Rat würdest du uns Jugendlichen aus traditionellen Gemeinschaften geben? Denn wir haben so viel jeden Tag an der Tagesordnung. Völkermord, der Konsumismus der kapitalistischen Welt und vieles andere mehr. Was würdest du uns raten, damit wir weiterhin auf unseren Territorien leben können und nicht in die Städte migrieren müssen und in Favelas sterben müssen? Auch eine sehr kurze Frage an Dieter.
Diese Schätzung von 1 Milliarde Menschen in der Erde, die traditionell sind.
Eine Frage an Dieter auch. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du einen Gegensatz aufgebaut zwischen den traditionellen Gemeinschaften und den Gewerkschaften in Brasilien. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde ich eine Begründung gerne hören.
Obrigado, Marquinhos.
Dankeschön, Marquinhos. Die indigenen Weltspiele, die im Oktober in Palmas stattgefunden haben, wir haben uns kritisch geäußert gegenüber diesen Spielen, haben Informationen erarbeitet, um bei diesem Anlass auch etwas auszusagen über die Gesamtkonjunktur, über die Situation im Land. Es war eine Initiative, die von der brasilianischen Regierung und weiteren Sektoren unterstützt wurde, um Spaß und Spiele zu gewährleisten, um international eine gewisse Werbung zu machen für Indigene in Brasilien, aber auch um zu verbergen, was wirklich geschieht. In Bezug auf die Organisation der Spiele gab es unsererseits eine sehr restriktive Herangehensweise. Und wir haben dabei auch berücksichtigt, wie die Reaktionen international waren, denn es war ja eine sehr wichtige Angelegenheit für die brasilianische Regierung. Wir haben bei der OEA und bei der UNO in den letzten Jahren uns umgehört und es gab da ja auch die Anstrengung der brasilianischen Regierung, um ein gutes Image nach außen abzugeben, etwas ganz anderes vorzuspiegeln als das, was in Brasilien mit diesen traditionellen Völkern und ihren Rechten passiert. Es gab auch sehr viel Kritik in oder bei den indigenen Organisationen. Und ja, das war's vor kurzem in Brasilien.
Mich, ne? Zuerst mir um Amigo Marquinho. Das ist natürlich ein akademischer Ansatz, den wir hier verfolgen, einen theoretischen Ansatz. Ne? Aber so ein theoretischer Ansatz kann natürlich nicht ohne die Gemeinschaften stattfinden, die untersucht werden. Jetzt kann man den Begriff Gemeinschaft nicht eins zu eins aus Brasilien nach Europa oder nach Deutschland übersetzen, sondern kleine Dörfer sind nicht Gemeinschaften jetzt im brasilianischen Sinn von Xerai Zero, ne, oder Vassantero oder anderen, sondern es ist eine Adaption. Ne? Wir kopieren das nicht, was in Brasilien passiert, aber das kann nur zusammen mit den Dörfern in den Untersuchungen passieren. Das hat allerdings verschiedene Schritte und wir haben hier keine Bewegung oder Organisation von einem neuen Gemeinschaftsbegriff. Ja, also hier geht die Akademie voran, ne, aber mit den Gemeinschaften. Also das begreife, ne, zumindest ich als eine meiner Aufgaben, ne, an der Hochschule. Ich sehe darin aber auch kein richtiges Problem. Die Frage, ja, was soll ich denn den Jugendlichen raten in Brasilien, ne, die sozusagen keine Anna Claudia? Das ist natürlich eine Frage, die einen überfordern muss, ne, als deutschen Lehrer oder Hochschullehrer, ne, zu antworten, was sollen die Jugendlichen in Brasilien machen, ne, die aus den Gemeinschaften weggehen und in den Favelas landen ohne Perspektiven. Das ist Anna Claudia, ich würde ja gerne darauf antworten. Natürlich würde ich gerne sagen, bleibt in den Gemeinschaften, aber so einfach ist das ja nicht, ne? Weil ihr sucht die Perspektiven. Weil du musst uns doch eigentlich die Antworten geben, ne? Du bist doch die Repräsentantin der Jugendlichen aus den Gemeinschaften hier. Und wir sind ja gerne bereit, also insbesondere auch die Kollegen in Brasilien, wo du recht hast, ne, die Migration der Jugendlichen aus traditionellen Gemeinschaften ist noch nicht das Thema, wie es sein sollte, in der Akademie in Brasilien. Ne. Und ich kämpfe mit den Kollegen in Montes Claros, ich kämpfe mit den Kollegen in Belo Horizonte und Brasilia insbesondere, ne, dass das sehr viel stärker zum Thema gemacht wurde. Ne. Was sind die Perspektiven aus den Gemeinschaften der Jugendlichen, ne, das zum Thema ist? Ne. Ich habe die Antwort doch nicht. Ne. Das ist doch eine Frage, die mich überfordern muss. Ne. Aber ich schreie es geradezu in Brasilien den Kollegen entgegen. Ne. Wir müssen das stärker zum Thema machen. Seit einigen Jahren, denen fehlen die Antworten. Das ist auch die Frage, was für eine Bildung brauchen Jugendliche in den Gemeinschaften? Ne? Gibt man ihnen eine Bildung orientiert an den Gemeinschaften? Ne? Verbaut man ihnen ein Stück weit den Weg zur weiterführenden Bildung? Geht irgendwie nicht. Ne? Orientiert man sie sozusagen an den Bildungsmaterialien aus Sao Paulo, ne, mit blonden Frauen und autofahrenden Kerlen, dann ist das auch wieder fremd von der Gemeinschaft sozusagen. Also das ist die Debatte, ne, der Educação Alternancia. Welche ist es? Ne? Welches ist es? Ich habe die Antwort nicht bereit, ne, und möchte die Antwort sozusagen den Kollegen aus der Pädagogik, aus den Erziehungswissenschaften, ne, ich möchte denen gern Dampf machen, ne? Aber so leicht sind die Antworten halt irgendwie nicht. Ne? Orientierung bietet nach wie vor Paulo Freire, ne? Wir müssen dort ansetzen, wo wir sind, auch wenn er einen ganz klassischen Ansatz, ne, gehabt hat, ne, der Klassenanalyse. Die dritte Frage von, ich habe deinen Namen jetzt nicht präsent, von Angela, Entschuldigung, von Angela, die habe ich provoziert, das war mir auch klar. Ich habe sie auch bewusst provoziert. Ich hätte es ja nicht sagen müssen, weil es gibt in der Tat Gegensätze, ne? Die sollten artikuliert werden. Die sollten aber solidarisch artikuliert werden, weil es ist nun mal Fakt, ne, dass bis zum Jahr 2003 die Gewerkschaften die Industriegewerkschaften auch auf den Seiten, ne, der Staudammgegner standen. Ne. Gemeinsam ist mit den Industriegewerkschaften, ne, aus Sao Paulo, den Metallarbeitern, Carao und Papaquera verhindert worden. Zusammen mit der PT. Ne. Die PT war auf der Seite, ne, die Staudämme am Xingu zu verhindern, ne, um sie ab 2003 zu realisieren. Und die Gewerkschaften sind dementsprechend mitgegangen. Ne, wir verweisen gerne darauf, ne, dass das Entwicklungsmodell in Brasilien von den Militärs implantiert worden ist. Ne? Das ist aber nur auch schon eine Zeit lang her. Ne? Amazonien ist etwa zu 22% abgeholzt, der Cerrado zu etwa 52-53% abgeholzt. Ne? Die letzten 10% Abholzung des Cerrados, ne, sind passiert, ne, während einer Regierungszeit der PT. Ne, das auf die Militärs zu schieben, irgendwie wird das auch lächerlich. Ne, und irgendwie 4-5% Amazoniens sind während der Regierungszeit der PT abgeholzt worden, nur um es auch nochmal da klar zu machen. Das auf das Entwicklungskonzept der Militärs zu schieben, nach 13 Jahren PT-Regierung, wird lächerlich. Ne? Hier sehen sozusagen die Linke auch in der Verantwortung, ne? Und die Gewerkschaften in den Metropolen Brasiliens tragen dieses Konzept der PT mit, die Leidtragenden sind, ne? Bovis die Comunidades Tradicional, weil auf deren Ländereien, auf deren Territorien geschieht nämlich ganz genau, wird dieses Entwicklungsmodell realisiert mit Agrarreporten, Mineração etc. Hier sind die Gegensätze, Angela. Hier sind die Gegensätze, ne? Die müssen diskutiert werden, die müssen wir aushalten im Moment, ne? Und wir müssen einen Ausweg daraus finden. Ich argumentiere nicht gegen Gewerkschaften. Die Geraiseros, Quilombolas sind in Sindicatos dos Trabalhistas Rurais, in Gewerkschaften organisiert, ne? Also sie sind auch Gewerkschafter. Aber es ist an der Zeit, Gegensätze zu formulieren, ohne mit Messern aufeinander zuzugehen, sondern Lösungen für diese Auseinandersetzungen zu finden, die schwierig sind. Das gebe ich gerne zu.
Es fehlt noch ein.
Die 1 Million. Ne? 1 Million. Ne? Entschuldigung. 1 Million wäre ja auch lächerlich. 1 Milliarde Menschen, woher kommt diese Zahl? Das kann man begründen. Die internationalen Organisationen, die mit Indigenen arbeiten, sprechen von 350 bis 370 Millionen Indigenen weltweit. Und da schwanken die Zahlen so ein bisschen zwischen 340 und 380, weil ich gesagt habe, ist so ein mittlerer Wert. Wenn man nur diese Zahl verdoppelt, ne? Ne, sag mal, neben den Indigenen gibt es ungefähr doppelt so viele traditionelle Gemeinschaften, wo die Grenzziehung natürlich entsprechend schwierig ist und man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man defensiv geschätzt. Ne? Das ist keine offensive Zahl, ich denke, es sind viel mehr. Aber defensiv geschätzt kommt man sehr schnell auf diese Zahl von 1 Milliarde Menschen. Das ist also sogar, das ist gar keine große Rechenkunst, da drauf zu kommen, geht man von den Indigenen aus und schaut man sich Asien, Afrika von oben an. Die hat natürlich keiner nachgezählt, ne? Ne? Aber genauso wenig wie die in Brasilien schon wirklich erhoben sind, die Zahlen. Aber dieser sozusagen Pi mal Daumenwert, der ist ganz sicher zu verteidigen und den stellt eigentlich auch keiner richtig in Frage.
Jetzt muss ich noch fragen, ob wir noch mal einen Zusatz bekommen. Nein? Wie ist das, die Organisatoren der Tagung? Also gut, wir können noch 2 Fragen, würden wir noch annehmen und kriegen einen leichten Überzug. Bitte präzise und kurz formulieren.
Also, mir juckt es doch etwas zu widersprechen. Also ich habe Probleme mit dieser Geschichte, dass wir jetzt die Tradition wieder aufnehmen, sondern den Begriff Tradition retten oder so. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein gebrochenes Verhältnis zur Tradition, das wir ernst nehmen müssen. Weil es wird mehrmals gesagt, dass wir so zurückgucken müssen, um zu sehen, was wir heute sind. Was wir heute sind in Deutschland hat mit 2 Zivilisationsbrüchen zu tun. Das ist die gewaltsame Ausrottung der Heiden in Europa, die Christianisierung, unsere traditionellen Völker sind ausgerottet worden in der Christianisierung. Wir sind Produkt eines Völkermordes. Und wir sind Produkt eines zweiten Zivilisationsbruchs heute, nämlich des Holocaust. Und diese Sachen kann man nicht einfach ausblenden, wenn man über Tradition redet. Ich glaube, darüber müssen wir reflektieren. Das ist, glaube ich, ganz zentral und das kann man nicht naiv an den Begriff Tradition rangehen. Das Zweite, die Verbindung ist doch heute viel ganz anders, nicht auf Tradition hin, sondern auf die neue Commons-Bewegung. Wir haben doch eine ganz moderne und lebendige Bewegung um die Allgemeingüter und die was ganz Neues auch produziert, die einerseits im urbanen Bereich Gemeinschaftsgärten angeht und wie auch was wie Wikipedia produziert. Da sind doch ganz tolle Anknüpfungspunkte da und nicht, indem wir uns mal wieder über den Begriff Tradition hier verständigen wollen. Also da möchte ich mal energisch widersprechen einfach zum Schluss noch.
Markus, eigentlich wärst du dran, aber Aderwal hat sich gemeldet. Darf ich ihm den Vorzug geben?
No, só queria dizer.
Für uns in Brasilien hat natürlich Tradition eine andere Bedeutung. Das Konnotat von Tradition, wenn wir von traditionellen Gemeinschaften sprechen, wenn wir davon sprechen, von von der Vergangenheit sprechen, dann denkt man darüber nach und daran, wie es damals war, als das Land frei und unbegrenzt war, als es keine Eindringlinge gab, als es keine Gewalt gab, als das Leben noch ein Leben in Würde und Vollkommenheit war, Leben die Fülle, als man Platz, einen Raum, einen Ort hatte, als es keine Pestizide gab. Also für uns bedeutet Tradition natürlich der Traditionsbegriff, die Erinnerung an die Vergangenheit, bedeutet auch Strategien für die in der Gegenwart zu entwickeln, mit denen man in der Zukunft vorankommen kann. Also ganz andere Denke als der Traditionsbegriff, den du, Thomas, jetzt gerade für Europa angeführt hast.
Seine Frage noch stellen. Und damit beenden wir dann aber die Fragerunde, obwohl noch ein paar Finger hochgegangen sind.
Dieter, die Frage ist im Laufe deines Beitrags mal so zustande gekommen, weil ich hatte global gesehen drei großen oder vier großen Massenbewegungen in der Welt mal gesehen, also die Adivasis, also Indien, wir sprechen über bis zu halbe Milliarde Menschen, die mit in dieser Bewegung ist. Ich denke am Quechua sprechenden Indigenen über Peru, Bolivien, Kolumbien bis Ecuador und dann als dritte Gruppe Chiapas. Und dann habe ich in alle drei Gruppen schon ein Zeichen von traditionellen Gemeinschaften, die in einer Massenbewegung sich sehen. Bei uns in Brasilien bis über die Via Campesina haben wir eine sehr zerstreute Bewegung, soziale Bewegung, die uns schwer macht, kapitalistische zerstörerische Prozesse entgegenzuwirken. Also ich sehe bei uns in Brasilien ein Defizit der Zusammengehörigkeit der traditionellen Gemeinschaft und da würde ich von dir mal hören, ob das stimmt.
Ja, zunächst zu meinem Freund Thomas. Doch, das war eine Frage von Thomas. Das war eine Frage von Thomas, ne, und was du sagst, ist ja vollkommen richtig. Ne? Also wir haben sozusagen ne, den Holocaust hier in Deutschland gehabt und das hat ja auch verhindert, ne, dass wir uns sozusagen mit Tradition auseinanderzusetzen, mit Gemeinschaft auseinanderzusetzen. Ne? Und das war sozusagen, wir waren ja blockiert. Ne? Wir haben vielleicht 70 Jahre gebraucht, um uns dem wieder zu nähern, oder wir versuchen uns dem wieder zu nähern. Und das, was du, also ich nehme ja den Begriff naiv ein bisschen übel. Ne? Ich gehe nicht naiv daran. Ne? Das ist das Einzige. Das andere verstehe ich gut. Bitte? Ja, okay. Ne? Aber es war ja schon auf das bezogen. Egal. Was du als traditionelle, also der Begriff Tradition, ne, hier in Deutschland, Gemeinschaft, ne, wir haben hier andere Ansätze. Das ist sicherlich nicht der einzigste Ansatz, du hast darauf hingesagt, sozusagen, auch hingewiesen, dass wir auch urbane Ansätze haben. Ich habe ja auch in meinem Vortrag darauf hingewiesen, auf gemeinschaftliche Lebensformen, ne, das sind ja moderne Antworten darauf, ne, die aber den Gemeinschaftsbegriff durchaus wieder aufnehmen. Deine anderen Antworten waren deutlich urban, sozusagen. Was Urban Gardening hat so als Beispiel gebracht. Wenn wir mit diesem Konzept in den Dörfern ankommen, ihr habt hier etwas, ne, dann hat das doch einen Wert, ne, das hier wieder aufzunehmen. Ne, und es ist keine rückwärtsgerannte Tradition, es ist nicht Folklore, ne, und das stinkt auch nicht nach Traktenanzug und hat auch keine Patina in dieser Richtung, sondern es geht wirklich darum, diese Begriffe neu zu besetzen. Ne, und es ist nicht naiv. Also hier wird kein Holocaust vergessen, ne, und etc. Also sozusagen dein Einwand, den kann man gut nachvollziehen. Das zweite ist, ja, Adivasi, Quechua, Chiapas, ne, da ist ja nun ganz offensichtlich, ne, dass Tradition sozusagen Verbundenheit mit Territorium, ne, genauso wie in Brasilien ne, eine zentrale Rolle spielen, dass sehr große Bewegungen gar geworden sind. In Brasilien habe ich immer noch Schwierigkeiten, den Begriff Movimento, ne, für Comunidades e Povos Comunidades Tradicionais zu verwenden. Ist es schon eine Bewegung oder ist es noch eine Bewegung, die im Entstehen ist? Wird führt es überhaupt zur Bewegung? Wir haben aber deutlich eine Tendenz der Artikulation dazu. Ne? Also zumindest eine Bewegung, eine Riesenbewegung ist es sicherlich noch nicht in Brasilien. Und die Verbindung mit Via Campesina, mit den anderen Sektoren der Kleinbauern, die muss natürlich gestärkt werden in Brasilien. Das ist noch nicht ganz gelungen, das meine ich auch, und das knüpft ja ein bisschen an die Frage von Angela an oder irgendwie so, wie kriegen wir denn das jetzt wieder hin, ne, in dieser merkwürdigen Konstellation in Brasilien. Wir waren ja bis 2002 alle auf einer Seite, wir waren alle gegen diese konservativen Regierungen in Brasilien oder die Regierungen der Rechten. Ne? Und das fühlte sich ja alles prima an unter der Führerschaft der PT, da passte alles drunter, solange man dagegen war. Und dann brachen nun mal die Gegensätze auf. Ne? Mit denen haben wir es zu tun und wir haben jetzt lange genug gebraucht, um das zu artikulieren. Wir müssen sie nur, Kleber hat es doch sehr deutlich gesagt auch, wir müssen es jetzt einfach deutlich artikulieren, ne? Aber aus dieser Artikulation heraus auch zusammenfinden. Das ist keine befriedigende Antwort für dich jetzt, das ist mir klar. Aber ich habe die Weisheit auch nicht mit zwei Löffeln gefressen, wie das die Brasilianer jetzt zu tun haben, dass sie zusammenkommen. Ihr müsst es einfach artikulieren, aussprechen, ne? Und dann daraus weiterkommen.
Sim, eu vou fazer comentário final rapidinho.
Kurzes Schlusswort von meiner Seite, von der Moderation, denn wir haben schon überzogen, eine Viertelstunde. Du möchtest auch noch mal kurz das Wort ergreifen? Ja, aber bitte ganz kurz, Kleber. Diese Frage wird auch in Brasilien verhandelt. Jetzt, wo unsere Rechte oder die Rechte der indigenen und traditionellen Gemeinschaften bedroht sind, wird uns immer klarer, dass es natürlich auch um eine Art der Nutzung von Land, von Territorien geht. Deborah Duprac, Vorsitzende Richterin der 6. Kammer, hat gesagt, die Angriffe der Rechten oder der anderen richten sich auf die Ländereien, die dem Markt entzogen sind. Sie wollen diesen Markt sich über Marktmechanismen aneignen und sie wirtschaftlich ausnutzen. Während wir sie gemeinsam nutzen wollen, kollektiv nutzen wollen. Es gibt also relativ unscharfe, aber ein unscharfes Gemeinwohl oder allgemeines Interesse, 160 Millionen Hektar sind das etwa, die dem Markt entzogen sind und entzogen werden sollen, da sie den traditionellen Gemeinschaften und Indigenen zuzusprechen sind. Und damit wäre sichergestellt, dass 160 Millionen Hektar halt aus dem Verwertungszyklus Markt rausgenommen werden. Das sind Themen und Modelle, die dort wirklich absolut im Widerstreit liegen. Und daher brauchen wir in diesem Bereich ein neues Entwicklungs- oder Zivilisationsmodell, wenn wir es so nennen wollen. In Brasilien, Paulo Süß, theologischer Berater des CIMI, Paulo Süß kennt ihr wahrscheinlich, Saulo Feitosa, auch er ein Missionar von CIMI, der heute an der Universität in Pernambuco unterwegs ist, die debattieren Themen wie Buen Vivir, dieses Konzept aus den anderen, auch die Entschleunigung und ein Rückgang des Wachstums sind Themen, die aufgekommen sind und die für uns sehr wichtig sind in der Debatte. Ich glaube, dass die indigenen Völker in Brasilien sehr viel beizutragen haben zu dieser Debatte. Herzlichen Dank.
So, ich möchte mein ganz kleines Schlusswort doch auch noch sagen. Und zwar möchte ich es beenden mit einem Zitat der Elisângela Aquino, Gerasera, und sie sagte, Nos viramos estrela e não vamos...
Wir sind zum Stern geworden und niemand wird uns auslöschen. Dieser Stern darf nicht erlöschen.
Dass wir jetzt wieder ausgeschaltet werden. Und ich denke, dass dies auch trotz dieser sehr düsteren Zeiten für uns ganz wichtig ist, also diese Sichtbarkeit jetzt auch zu unterstützen und hinzuschauen auch, was hat es mit unserem Konsum zu tun, aber auch, welche Modelle gibt es dort. Und ich freue mich sehr, dass wir auch eine Schlussdebatte hatten, die nicht nur Konsens war, sondern wo auch viel noch eine These war, die sicher kontrovers diskutiert werden wird und dadurch auch jetzt noch weiterwirkt. Vielen Dank.
So, die Aufbruchstimmung beginnt bereits, aber wir haben auch nicht mehr viel auf dem Schirm. Nach dem runden Tisch ist vor dem runden Tisch. Ihr kennt das Spiel. Ihr habt in den Mappen den Termin vorgefunden. Nächstes Jahr werden wir vom 18. bis 20. November in einem Tagungshaus in Bonn uns hoffentlich alle wiedersehen. Vielleicht nicht alle, aber doch einige. Und wir haben es eigentlich als Tradition, dass wir so ein bisschen aus dem Publikum heraus auch Themenvorschläge sammeln. Wir haben auch gestern uns in der runden Tisch-Organisationsrunde schon mal getroffen und erste Überlegungen angestellt, aber es ist noch nichts festgezurrt. Und von daher die Frage an euch, habt ihr vielleicht in euren Außenrum-Diskussionen, seid ihr auf Themen gestoßen, wo ihr das Gefühl habt, das würde sich anbieten oder das brennt mir unter den Nägeln, das bietet sich auch an, um eben dieses große Land Brasilien in so einer Tagung abzubilden, was dieses Jahr, glaube ich, sehr schön gelungen ist. Wer hat vielleicht eine Idee, die wir uns merken können oder mitnehmen können?
Ja, eine Idee würde ich gerne vorschlagen, die zwischendurch auch immer wieder aufgetaucht ist. Wirklich mal das haarige Thema Klimawandel jetzt, sowohl was die Auswirkungen auf Brasilien angeht, als auch die Teilnahme von Brasilien in den Gegenstrategien. Da hat ja Brasilien auch den Doppelcharakter jetzt als, ja, wie soll ich sagen, Schwellenland, als BRICS-Land und andererseits eben die ganzen indigenen und traditionellen Strategien dagegen. Also das wäre ein Thema, das deutsch-brasilianisch oder brasilianisch sehr relevant wäre. Und das würde nächstes Jahr ja passen. Dann wissen wir auch, was in Paris rauskam.
Dankeschön.
Mein Name ist Bettina Bayer. Ich bin Künstlerin und habe in Altamira gearbeitet. Ich war aber auch in Alaska an der Beringstraße. Und da könnte man auch noch mal einen ganz guten Bezug nehmen, die Inuits, die auch ein ganz, ganz großes Problem haben. Und wenn das alles hier fortschreitet, im negativen Sinne im Amazonas, sind das die Ersten, die betroffen sind. Und da würde ich gerne nächstes Jahr meine Arbeit vorstellen. Ich hoffe, ich darf das.
Treffen uns in der Mitte, Nilsa.
Mein Vorschlag, Gender. Gender ist ein Thema, was wir vor ein paar Jahren mal relativ häufig besprochen haben. Nun ist das etwas ins Hintertreffen geraten. Auch Frauen. Und das wäre mir ein ganz wichtiges Thema, also Genderfragen. Gender. Politische Krise Brasiliens, wir wissen natürlich nicht, wie es ausgeht. Dahinter steckt eine wirtschaftliche Frage, eine wirtschaftliche Krise. Mein Vorschlag wäre nun, im kommenden Jahr alternative Wirtschaftsmodelle, Solidarität, Aufrichtigkeit, Nachhaltigkeit, also im Sinne einer alternativen Wirtschaftsweise, eines alternativen Wirtschaftswelt. Jairson heiße ich, komme aus Freiburg. Gender würde ich auch auf die Tagesordnung setzen. Hohe Sterblichkeitsraten unter Frauen aus den unterschiedlichsten Gründen. Da gibt es zahlreiche Themen, die damit in Verbindung stehen. Also Gender wäre auch für mich ein wichtiges Thema. Ein weiteres Thema wäre auch Religion in Brasilien. Warum? Nun, die Bibelfraktion, die Evangelikalen oder sagen wir die Pfingstler, sind momentan sogar dabei, eigene Milizen, paramilitärische Kräfte aufzustellen, um traditionelle Gemeinschaften und andere, also alle, die nicht nach ihrem Kanon selig werden wollen, zu unterdrücken. Zwei Themen, vielleicht kriegt man das sogar zusammen, Gender und Religion, wer weiß. Die Pfingstler in Brasilien sind unter anderem dabei, Leute auszubilden, um wirklich dann auch physische Gewalt auszuüben. Es gibt Kirchen, die dort paramilitärische Truppen ausbilden.
Ich fände es spannend, auch was zu städtischen Bewegungen zu machen, weil es bestimmt im Rahmen von der Olympiade wieder zur Enteignung kommt, wie ihr auch ja schon eben angedeutet habt. Aber vielleicht gibt es in dem Kontext auch eben Gegenbewegungen zu Aneignungsprozessen in den Städten. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man im Prinzip Bezüge zu Europa herstellen kann, weil eben gerade diese Recht auf Stadtbewegung hier auch immer stärker werden. Und diese Recht auf Stadtbewegung gibt es auch in Brasilien und es gibt immer mehr Besetzungen in den Städten. Deswegen fände ich, das wäre ein spannendes Thema, was man beim nächsten Mal mitdenken könnte.
Ja, uns bewegt die politische Entwicklung in Brasilien, aber auch die politische Entwicklung hier in Deutschland. Es gibt nämlich Parallelen. Die Konservativen, vor allen Dingen die auch die Rechten, werden überall stärker. Und vielleicht könnte man also auch das im Hinblick darauf, wie können wir uns gegenseitig als Bewegung, als Linke, sag ich mal, wie können wir uns gegenseitig unterstützen durch einen guten, gleichberechtigten Austausch, um dies zu verhindern.
Super, vielen Dank. Ist sowieso mehr, als wir in einem Jahr schaffen. Eine Hand sehe ich noch.
Ja, Laura von der ILA. Das ist eigentlich nur eine Erweiterung, wenn man das Thema Frauen-Gender nimmt. Weil wir machen jetzt die nächste Nummer über Körperbilder. Und wir haben jetzt angefangen zu recherchieren. Und ich habe gewusst, dass das, was Schönheitsoperationen angeht oder Salons Balletta, viel mehr ist als bei uns. Aber das hat Ausmaße. Das ist Wahnsinn. Also als Unterthema, falls man das Thema nehmen würde, fände ich das ganz spannend.
Noch eine Hand. Wow, ihr seid ja produktiv.
Ja, meine Beobachtung, die ich letztens in Brasilien gemacht habe, dass das Schulsystem, die Pädagogik dort sehr europäisch geprägt ist und wenig angepasst an die Situation vor Ort. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, bei uns ist es ja auch nicht immer angepasst, also davon mal abgesehen, aber dass man das vielleicht mal zur Diskussion bringt.
Und wie nenne ich das so thematisch? Bildung, Bildungsansätze.
Bildung, Schule. Olha, recentemente eu fiz uma
pesquisa. Ich war im Norden von Minas und in Bahia unterwegs und wir haben dort herausgefunden bei einer Forschung, dass 70% der Quilombola-Bewohner und der traditionellen Gemeinschaften nicht auf ihren Territorien leben. Migration ist ein großes Thema bei uns. Das heißt, urbane Bewegung, das Recht auf Stadt steht bei uns nicht im Mittelpunkt. So nennen wir es jedenfalls nicht. Wir wissen, dass wir eigentlich Rural und Urban in Rural-Urban oder Ähnlichem zusammenbekommen müssen. Und dass wir nicht diese beiden Räume voneinander trennen sollten, weil sie sich immer wieder durchdringen über die Migration. Die Abwanderung, auch die Landflucht. Also Migration wäre für mich ein spannendes Thema. und wegkommen von dieser falschen Dichotomie zwischen ländlichem und städtischem Raum. In Brasilien, glaube ich, sollte man diese Kategorien, diese Trennung überwinden. Última proposta. Gerhard, por favor.
Ich würde gerne so ein bisschen das Thema, Brasilien ist ja führend in der Lateinamerika-Politik, auch was Amazonas-Politik angeht, über ihre Grenzen hinaus. Es ist ein großer Player, das Kapital Brasiliens zusammen mit den BRICS-Staaten ist wo das Modell der Entwicklung Lateinamerikas im Moment stärksten geprägt. Und diese Rolle würde ich gerne mal thematisieren.
Also vielen Dank, wir werden es mitnehmen und diskutieren und bewegen. Und ihr erfahrt bei Zeiten, was dann für uns machbar schien. Dafür gehen natürlich noch verschiedene Faktoren von den Organisationen, die das Ding hier miteinander tragen und veranstalten, mit ein. Aber es sind spannende Themen dabei. Mal schauen, was dann rauskommt. So. Wir gehen hier nicht raus, ohne einen ganz großen Dank auszusprechen. An die brasilianischen Gäste als allererstes. Ana Claudia, Leninha, A Claudia, O Elmi, O Kleber, O Marquinho. Ihr wart super. Und ich bedanke mich darüber hinaus bei allen übrigen Referenten und Referentinnen, Moderatoren und Moderatorinnen, die die Tagung mitgetragen haben. Bei allen freiwilligen Helferinnen aus euren Reihen, die bei der Bar geholfen haben, bei den Protokollen, bei den Fotos, die wir hinterher gesammelt in die Dokumentation einspeisen werden, die dann in einiger Zeit auf unserer Website zu finden sein wird. Wir werden euch informieren, wenn es soweit ist. Also vielen Dank allen freiwilligen Helfern und Helferinnen. Ein dickes Dankeschön an Tainá und Alessandro, die hier eine ganz tolle Kinderbetreuung angeboten haben und einigen Eltern den Rücken freigehalten haben damit, dass sie hier bei den Angeboten dabei sein konnten. Und die Kinder hatten auch ihren Spaß, glaube ich, und die Jugendlichen. Ja, ja. Da hängt eins der Produkte, ne? Habt ihr gesehen. Ein Dankeschön an Susanne, die uns gestern so toll Musik aufgelegt hat. Ist immer gar nicht so einfach, weil Brasilien riesig ist und so viel unterschiedliche Musik hat und die Bedürfnisse da weit auseinandergehen. Aber es war ein schönes und abwechslungsreiches musikalisches Programm. Vielen Dank dafür, Susanne. Wir möchten Jandir und Kurt danken, die jetzt schon zum wiederholten Mal die Andacht übernommen haben hier im Rahmen des runden Tisches, sich dazu Gedanken gemacht haben im Vorfeld und uns das abgenommen haben. Vielen Dank dafür. Ein großes Dankeschön an den Samuel, der da hinten steht und unser diesjähriger Tagungshelfer war und uns schon im Vorfeld des runden Tisches bei der Organisation, aber auch hier bei dem ganzen Gewusel und Gewimmel wahnsinnig viel abgenommen hat. Samuel, super, ganz herzlichen Dank. Und ein lauter Applaus für unsere beiden Sprachtransferhelfer in der Kabine da hinten, den Martin und die Sarita. Und natürlich auch ein Dank ans Tagungshaus. Ich habe es der Frau, einer der Frauen aus dem Küchenteam vorhin schon gesagt. Ich glaube, wir sind hier angenehm und gut betreut gewesen. Das Essen war lecker, es hat alles gut funktioniert. Von daher Ein Dankeschön ans Tagungshaus gebe ich nachher nochmal nach draußen. So, jetzt gibt es nicht mehr viel. Vielleicht, also wir, was sagt die Uhr? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht können wir die Zeit bis zum Mittagessen nutzen, dass diejenigen, die noch Hände frei haben und noch Luft haben, uns helfen, die Pinnwände wieder frei zu machen. Vielleicht auch in den Arbeitsräumen, wo ihr gestern wart. Dann verteilt sich diese Arbeit einfach auf mehr Leute und wir haben nachher nicht so viel zu räumen. Ich möchte noch mal daran erinnern, alle, die das noch so wie ich hier stecken haben, die Namensschilder draußen in die Kiste zu werfen und auch noch mal zu gucken, dass kein Schlüssel in irgendeiner Tasche mit nach Hause fährt, sondern draußen in den Korb wandert. Und dass ihr bitte dran denkt, die Kopfhörer und die Empfänger zurück in den Koffer vorne zu stecken.
Nicht zuletzt möchte ich mal im Namen wahrscheinlich aller Uta, Fabian und Jan danken. Das ist immer mehr Arbeit, als man bezahlen kann bei Cobra. Also das ist wirklich eine tolle Leistung, die ihr jedes Mal hinbekommt, bevor der runde Tisch tatsächlich ins Laufen kommt.
Dankeschön. Und ihr als Tagungspublikum habt auch ein großes Lob verdient. Das ist also euch hoch anzurechnen. So viele Leute, ihr wart super pünktlich immer bei den Veranstaltungen und damit, ja, die meisten, ne? Damit hat es hier alles sehr reibungslos funktionieren können. Das ist uns eine große Unterstützung und jetzt wünsche ich euch einen guten und angenehm bereicherten Nachhauseweg. Bis ein andermal.